Herzlich willkommen zu Harte Rechte, dem Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte. Runde 4. Urlaub für Arbeitnehmer. Mein Name ist Georg Wohleben und heute beschäftigen wir uns mit allen Fragen rund um den Urlaub von Arbeitnehmern. Wie berechnet sich der Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers? Wer bestimmt, wann Urlaub genommen wird? Wie viel Lohn ist für den Urlaub zu zahlen und gibt es einen Anspruch auf zusätzliches Urlaubsgeld? Und unter welchen Voraussetzungen kann ein Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers verfallen? Und ganz zum Schluss wartet auf Sie wie immer noch einer der Fälle, die das Leben schreibt, diesmal mit kölschen Tönen. Wenn das ganze Jahr über Urlaub wäre, wäre das Vergnügen so langweilig wie die Arbeit. William Shakespeare. Wenn Shakespeare hier von Urlaub spricht, muss man wissen, dass es für Normalsterbliche Urlaub bis weit in das 19. Jahrhundert praktisch überhaupt nicht gab. Urlaub gab es nur für Reiche, die sich das leisten konnten. 1930 gab es immerhin für Arbeiter in Deutschland 3 bis 4 Tage bezahlten Urlaub pro Jahr. Heute sieht das Ganze anders und besser aus. Der Urlaubsanspruch ist gesetzlich geregelt. Beschäftigen wir uns zunächst mal mit der Dauer des Urlaubs, also wie hoch der Urlaubsanspruch ist. Das Gesetz schreibt einen Mindesturlaubsanspruch von 4 Wochen pro Jahr vor. Das heißt, bei der heute üblichen 5-Tage-Woche sind das für 4 Wochen dann entsprechend 20 Arbeitstage Urlaub. Selbstverständlich kann man hiervon in Arbeitsverträgen oder Tarifverträgen nach oben abweichen. Nach unten geht's nicht. Es ist ja ein Mindesturlaubsanspruch. Reden wir mal über Teilzeitkräfte. Da gibt es immer wieder Probleme bei der Urlaubsberechnung. Kleiner Beispielsfall. Bei Vollzeitkräften gewährt der Arbeitgeber 6 Wochen Jahresurlaub. Jetzt haben wir hier eine Teilzeitkraft, die an 5 Tagen die Woche halbtags arbeitet. Da schreibt der Arbeitgeber in den Arbeitsvertrag rein, dass Jahresurlaubsanspruch 15 Tage sind und wenn entsprechend Urlaub genommen wird, dann kriegt die Teilzeitkraft für diese 15 Tage den vollen Lohn. Das ist natürlich falsch. Richtigerweise hat auch die Teilzeitkraft einen Anspruch von 6 Wochen Jahresurlaub, der dann eben entsprechend mit dem Lohn der Teilzeitkraft halbtags vergütet wird. Auch die Teilzeitkraft, die regelmäßig nur an einem Tag pro Woche, zum Beispiel 3 Stunden arbeitet, hat den Urlaubsanspruch für 6 Wochen. Das bedeutet bei dieser Teilzeitkraft dann aber eben auch nur, dass sie pro Woche einen Tag à 3 Stunden vergütet bekommt. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, Sie können selbstverständlich bei der Teilzeitkraft, die weniger als 5 Tage pro Woche arbeiten kommt, die konkreten Urlaubstage im Arbeitsvertrag entsprechend umrechnen. Das heißt, bei der Teilzeitkraft, die regelmäßig nur an einem Tag pro Woche arbeiten kommt, die aber 6 Wochen Urlaub erhalten soll, wird im Arbeitsvertrag aufgeführt, dass sie, ausgehend von einer regelmäßigen Arbeit an einem Tag pro Woche, einen Jahresurlaubsanspruch von 6 Tagen hat. Was dann aber in der Umsetzung wichtig ist, ist, dass diese Teilzeitkraft eben nicht 6 aufeinanderfolgende Kalendertage Urlaub erhält, also praktisch nur eine Woche, und dass damit der Jahresurlaub dann erledigt ist. Wichtig ist, dass auch diese Teilzeitkraft im Jahr 6 Wochen frei hat. Selbstverständlich gilt hier wie immer der Grundsatz, wo kein Kläger, da kein Richter. Spannend wird es dann aber wie immer bei einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn dann mal nachgeschaut wird, inwieweit der Arbeitnehmer vielleicht noch Ansprüche geltend machen kann. Wenn dann im Beispielsfall im betreffenden Jahr nur 1 Woche Urlaub gewährt wurde und eben nicht 6 Wochen, hat der Arbeitgeber ein Problem und muss entsprechend Urlaub nachbezahlen. Richtig spannend wird es immer wieder, wenn ein Arbeitnehmer von Vollzeit in Teilzeit wechselt im laufenden Kalenderjahr oder andersrum. Beispiel: Der Arbeitnehmer ist in der ersten Jahreshälfte, also vom 1. Januar bis zum 30.06. in Vollzeit tätig, hat einen vertraglichen Anspruch von 6 Wochen Urlaub, sind also 30 Arbeitstage fürs gesamte Jahr. Im Zeitraum vom 1.07. bis 31.12. des Jahres, also in der zweiten Jahreshälfte, wechselt der Arbeitnehmer auf eine Halbtagstätigkeit. Ende der zweiten Jahreshälfte beantragt der Arbeitnehmer Urlaub und erhält diesen Urlaub auch. Der Arbeitgeber zahlt für diesen Urlaub allerdings nur das halbe Arbeitsentgelt aus, mit der Begründung, der Arbeitnehmer ist ja jetzt in Teilzeit nur noch halbtags tätig, also halber Lohn. Passt das? Die Antwort ist nicht so richtig. Hier muss klar unterschieden werden zwischen den Zeiträumen, für die der Urlaubsanspruch erarbeitet wurde. Im konkreten Beispielsfall ist es so, dass der Arbeitnehmer im betreffenden Jahr einen Urlaubsanspruch hat, 15 Tage für die erste Jahreshälfte, und zwar 15 Tage, die voll zu bezahlen sind, und für die zweite Jahreshälfte 15 Arbeitstage, die halb zu bezahlen sind. Wir merken uns also, Urlaubstage werden nach dem System bezahlt, nach dem sie erarbeitet wurden. Die gleichen Grundsätze gelten im Übrigen auch, wenn sich die regelmäßige Anzahl der Wochenarbeitstage ändert. Also in der ersten Jahreshälfte arbeitet der Arbeitnehmer an 5 Tagen pro Woche, in der zweiten Jahreshälfte nur noch an 2 Tagen pro Woche regelmäßige Arbeitszeit. Dann hat er für die erste Jahreshälfte im Beispielsfall 15 Arbeitstage an Urlaub erworben und für die zweite Jahreshälfte, weil er ja nur noch an 2 von 5 Tagen tätig ist, eben anteilmäßig 6 von 15 möglichen Tagen. Der Arbeitnehmer hat dann im Beispielsfall am Ende des Jahres 21 Arbeitstage auf dem Urlaubskonto und wenn er eben nur noch an 2 Tagen pro Woche jetzt arbeiten kommt, kann er mit diesen 21 Arbeitstagen mehr als 10 Wochen Urlaub machen. So, da haben wir mal grundsätzlich geklärt, wie sich die Urlaubshöhe, die Urlaubsdauer berechnet. Jetzt haben wir immer wieder Fälle, wo das Arbeitsverhältnis im laufenden Jahr nicht komplett besteht. Das heißt, es wird entweder im laufenden Jahr neu begründet oder eben beendet. Dann ist es in gefühlt 99% der Arbeitsverhältnisse so, dass von Seiten des Arbeitgebers der Urlaub entsprechend gezwölftelt wird. Also pro vollem Monat des Bestehens des Arbeitsverhältnisses wird 1/12 des Urlaubs angesetzt. Achtung, das funktioniert nicht immer und hält nicht immer einer gerichtlichen Überprüfung statt. Warum? Wir haben ein Bundesurlaubsgesetz und da gibt es einen Paragraphen 4, der sagt sinngemäß, dass der volle Urlaubsanspruch nach 6-monatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses entsteht. Gemeint ist hier das 6-monatige Bestehen des Arbeitsverhältnisses im jeweiligen Kalenderjahr. Das bedeutet, dass am ersten Tag des 7. Monats des Bestehens des Arbeitsverhältnisses im laufenden Kalenderjahr nach dem Gesetz der volle Jahresurlaubsanspruch entsteht. Wenn also ein Arbeitsverhältnis im Extremfall am 1.7. eines Jahres beendet wird und schon seit dem 1.1. des Jahres bestanden hat, dann hat der Arbeitnehmer in diesem Zeitpunkt den vollen Jahresurlaubsanspruch erworben und wir sehen ja nachher noch, der Urlaubsanspruch aus dem Arbeitsverhältnis, der bis zum Ende nicht gewährt wurde in Natur, der muss ausgezahlt werden. Und da ist es natürlich schwer nachvollziehbar, wenn ein Arbeitnehmer, der praktisch nur etwas mehr als 6 Monate im Arbeitsverhältnis war, auf einmal den vollen Jahresurlaubsanspruch bezahlt bekommen soll. Was kann man tun? Man kann eine abweichende Vereinbarung treffen. Abweichende Vereinbarungen sind in gewissem Rahmen zulässig. In jedem Fall sind sie zulässig in Tarifverträgen. Da findet sich das auch oft mit der eben erwähnten Zwölftelungsregelung. Aber Achtung, in Arbeitsverträgen sind entsprechende Klauseln tricky. Warum? Machen wir ein Beispiel. Im Arbeitsvertrag steht eine ganz schlichte Zwölftelungsklausel bezüglich des Urlaubsanspruchs drin. Da muss man überlegen, im Beispielsfall würde der Arbeitnehmer nach Ablauf von 7 Monaten aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden, also zum 31.07. des Jahres, und er hätte dann nach dem Arbeitsvertrag einen Anspruch auf 7/12 des Jahresurlaubsanspruchs. Wir gehen mal davon aus, dass der Arbeitnehmer im Arbeitsvertrag einen Jahresurlaubsanspruch von 5 Wochen hatte. 7/12 von 25 sind dann aufgerundet 15 Arbeitstage. 15 sind aber weniger als 20 Arbeitstage gesetzlicher Mindesturlaub. Das heißt, durch eine solche schlichte Arbeitsvertragsklausel würde der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch potenziell unterschritten und dementsprechend sind entsprechende Klauseln in Arbeitsverträgen immer unwirksam, wenn sie so schlicht reingesetzt werden. Die praktische Lösung: Man nimmt in den Arbeitsvertrag eine Zwölftelungsklausel rein mit dem Zusatz, dass die Zwölftelungsregelung nur insoweit angewandt wird, als dadurch nicht der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch unterschritten wird. Sie merken auch an dieser Stelle mal wieder, Arbeitsverträge müssen sorgfältig formuliert werden und sie müssen immer der aktuellen Rechtsprechung entsprechen. Ein ganz klarer Tipp und eine dringende Empfehlung von mir an dieser Stelle: Lassen Sie Arbeitsverträge durch einen Rechtsanwalt individuell für Ihr Unternehmen formulieren und wenn die einmal entsprechend Ihren Bedürfnissen formuliert sind, muss der Arbeitsvertrag in der Regel jedes Jahr, spätestens aber alle 2 Jahre auf den TÜV. Das heißt, es gibt eine kurze Überprüfung durch Ihren Anwalt und der zeigt Ihnen dann, welche Klauseln eventuell der sich ständig fortentwickelnden Rechtsprechung und Gesetzeslage angepasst werden müssen. Wenn Sie das so machen, fahren Sie sicher und vermeiden erhebliche finanzielle Nachteile. Aber zurück zu unserem Thema. Wie sieht es denn aus, wenn ein Arbeitsverhältnis im Laufe des Kalenderjahres beendet wird und Sie als Unternehmen feststellen, hoppla, der Arbeitnehmer hat schon mehr Urlaub bekommen, als ihm zusteht? Ja, da kann man leider nur sagen, wiederholen ist gestohlen. Auf Deutsch, zu viel gewährten Urlaub kann das Unternehmen vom Arbeitnehmer nicht zurückerstattet verlangen, kann also keinen Abzug bei der letzten Entgeltabrechnung vornehmen. Wenn man als Unternehmen einem Arbeitnehmer im Kalenderjahr also mehr Urlaub schon gewährt, als ihm zeitanteilig für den Zeitraum zusteht, geht man ins Risiko. Das muss man wissen. Letzte kleine Tipps zur Urlaubsdauer und dann beenden wir das Thema auch. Während einer langen Krankheit entsteht trotzdem der volle Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers. Bei Elternzeit oder Pflegezeit entsteht grundsätzlich auch der volle Urlaubsanspruch, aber Achtung, das Unternehmen kann den Urlaubsanspruch kürzen. Richtigerweise geschieht das in der Mitteilung an den Arbeitnehmer, wonach Elternzeit gewährt wird. Da schreibt man entsprechend rein, wir gewähren Ihnen wie beantragt Elternzeit im Zeitraum von bis. Gleichzeitig teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Urlaubsanspruch für diesen Zeitraum zeitanteilig gekürzt wird. Machen Sie das nicht, dann können Sie die Kürzung noch nach der Elternzeit vornehmen, aber nur solange das Arbeitsverhältnis noch besteht. Wird das Arbeitsverhältnis also während der Elternzeit oder zum Ende der Elternzeit beendet und Sie haben als Unternehmen noch nicht die Kürzung des Urlaubs anteilig für die Elternzeit ausgesprochen, haben Sie den vollen Urlaubsanspruch für die Elternzeit eingekauft. Das sollten Sie vermeiden. Nächster Tipp. Wie sieht's bei Minijobbern aus? Auch Minijobs sind ganz normale Arbeitsverhältnisse. Das heißt, Minijobber haben einen ganz normalen Urlaubsanspruch. Wenn Sie im Arbeitsvertrag des Minijobbers keinen Urlaub eingetragen haben, dann gilt jedenfalls der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch von 4 Wochen. Und letzter Tipp zur Urlaubsdauer. Kleiner Beispielsfall. Ein Arbeitnehmer scheidet bei seinem vorhergehenden Arbeitgeber zum 15.07. aus und anwaltlich beraten macht er den vollen Urlaubsanspruch geltend, bekommt dementsprechend auch den vollen Jahresurlaubsanspruch ausgezahlt. Er fängt dann am 1.08. beim neuen Arbeitgeber an. In der Regel ist es dann im neuen Arbeitsverhältnis so, dass der Arbeitnehmer dort eben dann den anteiligen Urlaubsanspruch für August bis Dezember des entsprechenden Jahres erhält. Aber das muss nicht sein. Es ist insoweit gesetzlich geregelt, dass ein Urlaubsanspruch, den der Arbeitnehmer in einem vorhergehenden Arbeitsverhältnis schon für das betreffende Kalenderjahr erhalten hat, und zwar entweder gewährt oder ausgezahlt, dass der auf den Urlaubsanspruch beim neuen Arbeitgeber anzurechnen ist. Das heißt im Beispielsfall, der Arbeitnehmer hätte beim neuen Arbeitgeber, da er ja beim alten Arbeitgeber schon den vollen Jahresurlaub bekommen hat, keinen Urlaubsanspruch mehr. Was tun? Ein Unternehmen lässt sich bei der Neueinstellung eines Arbeitnehmers eine Auskunft vom Arbeitnehmer erteilen, ob er im vorhergehenden Arbeitsverhältnis Urlaub gewährt erhalten hat für das Kalenderjahr und wie viel. Und das Unternehmen lässt sich auch eine entsprechende Bescheinigung des vorhergehenden Arbeitgebers vorlegen. Der Arbeitnehmer hat einen Anspruch gegen seinen vorhergehenden Arbeitgeber auf Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung und Sie als neu entstehendes Unternehmen haben wiederum einen Anspruch auf Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung durch den Arbeitnehmer. Die Lage des Urlaubs oder wer bestimmt, wann Urlaub genommen wird? Also Punkt 1, auch wenn man immer sagt, Urlaub wird genommen, richtigerweise darf ein Arbeitnehmer natürlich nicht selber sich beurlauben. Der Arbeitnehmer muss einen Antrag auf Urlaub stellen, der Arbeitgeber muss ihn bewilligen und erst dann darf der Arbeitnehmer im entsprechenden Zeitraum in Urlaub gehen. Selbst wenn der Arbeitgeber rechtswidrig die Urlaubsgewährung verweigert, darf der Arbeitnehmer sich den Urlaub immer noch nicht selbst nehmen. Er müsste im Notfall das Ganze gerichtlich geltend machen. So, jetzt hat der Arbeitnehmer einen Urlaubsantrag gestellt. Und dem Unternehmen gefällt aber die zeitliche Lage des Urlaubs nicht. Wer bestimmt denn jetzt? Achtung, es gilt der Grundsatz, der Arbeitnehmer bestimmt die zeitliche Lage des Urlaubs, es sei denn, dringende betriebliche Belange stehen dem konkreten Urlaubswunsch entgegen. Und hier gibt es natürlich einen hinreichenden Katalog von dringenden betrieblichen Belangen, die in der Rechtsprechung als entsprechender Grund für eine Urlaubsverweigerung akzeptiert werden. Beispiel Saisongeschäft, wenn wir im Einzelhandel das Weihnachtsgeschäft im Normalfall außerhalb von Corona als Hochsaison haben, dann kann ein Unternehmen schon Urlaub in dieser konkreten Hochsaisonzeit verweigern oder eben nur reduziert gewähren. Ein weiterer dringender betrieblicher Grund können vorrangige Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer sein. Zum Beispiel Eltern von schulpflichtigen Kindern sollten mindestens einmal im Jahr schon in den Schulferien auch Urlaub nehmen können. Und wenn sich das mit den Urlaubswünschen von Arbeitnehmern beißt, die keine schulpflichtigen Kinder haben, dann gehen die Urlaubswünsche von Arbeitnehmern mit schulpflichtigen Kindern vor. Das funktioniert natürlich nicht komplett für den gesamten Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers mit schulpflichtigen Kindern, aber einmal im Jahr muss schon ein entsprechender Urlaub vorrangig gewährt werden. Ein weiterer dringender betrieblicher Belang des Unternehmens, die Lage des Urlaubs zu bestimmen, können Betriebsferien sein. Ein Unternehmen darf grundsätzlich Betriebsferien anordnen. Wichtig ist, es muss immer noch ein Resturlaubsanspruch des Arbeitnehmers verbleiben, über den er selbst von der zeitlichen Lage her verfügen kann. Das werden in der Regel so mindestens 2 Wochen pro Jahr sein. Aber abgesehen hiervon darf das Unternehmen den Jahresurlaubsanspruch des Arbeitnehmers durch angeordnete Betriebsferien verbrauchen. Gerade in Zeiten von Corona stellt sich gerade diese Thematik verstärkt. Was natürlich klar ist, der Betriebsurlaub kann nicht von heute auf morgen angeordnet werden. Der muss mit einer entsprechenden Vorlaufzeit den Arbeitnehmern schon angekündigt werden, damit die ihre Jahresurlaubsplanung auch entsprechend darauf einrichten können. Jetzt haben wir in der Praxis immer wieder Unternehmen, die ihren Arbeitnehmern keine langen zusammenhängenden Urlaube gestatten. Das eben mit der Begründung, der Betrieb gibt das nicht her, sonst sind die Betriebsabläufe so eingeschränkt. Wir haben nicht ausreichend Ersatz dann für die Arbeitnehmer. Kann also immer nur tageweise Kurzurlaub gewährt werden. Sie ahnen es schon, so geht's natürlich nicht. Urlaub muss grundsätzlich zusammenhängend auch über einen längeren Zeitraum gewährt werden. Mindestens einmal im Jahr müssen mindestens 2 Wochen am Stück ermöglicht werden. Und ganz ehrlich, wenn ein Unternehmen ernsthaft sagt, dass Urlaub am Stück nie möglich ist, dann stimmt irgendetwas mit der Organisation des Unternehmens nicht. Wir sind ja immer noch bei der Lage des Urlaubs. Folgender Sonderfall als Beispielsfall. Ein Arbeitgeber spricht eine ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus und erklärt gleichzeitig gegenüber dem Arbeitnehmer, hiermit stellen wir Sie ab sofort unter Urlaubsanrechnung von der Verpflichtung zur Erbringung Ihrer Arbeitsleistung frei. Der Arbeitnehmer bleibt zu Hause und verlangt nach Ablauf der Kündigungsfrist vom Arbeitgeber Urlaubsabgeltung, das heißt Auszahlung seines vollen Urlaubsanspruchs. Der Arbeitgeber verweist darauf, dass er durch die Freistellung doch den kompletten Urlaubsanspruch erfüllt habe, aber ein Arbeitsgericht würde dem Arbeitgeber mitteilen, dass er da einem Irrtum unterliegt. Warum? Selbstverständlich kann ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer von der Verpflichtung zur Erbringung der Arbeitsleistung freistellen, wenn er eine Kündigung ausgesprochen hat. Das ändert aber grundsätzlich erstmal nichts an der Lohnzahlungspflicht. Wenn der Arbeitgeber dann will, dass mit dieser Freistellung Urlaub verbraucht wird, muss er den Arbeitnehmer, Achtung, unwiderruflich von der Verpflichtung zur Erbringung der Arbeitsleistung freistellen. Nur dann wird dadurch Urlaub verbraucht. Warum? Die Rechtsprechung sagt, eine einfache Freistellung kann der Arbeitgeber ja jederzeit widerrufen. Das heißt, der Arbeitnehmer muss damit rechnen, dass er jeden Tag wieder einen Anruf vom Arbeitgeber bekommt, er soll bitte wieder zur Arbeit erscheinen. Ja, und wenn man sozusagen auf Abruf immer wieder zu Hause sitzen muss, kann das kein Urlaub sein und man kann damit keinen Urlaub verbrauchen. Also, wir halten fest, der Arbeitgeber hätte hier eine unwiderrufliche Freistellung aussprechen müssen. Hat er nicht getan, also er zahlte den vollen Urlaubsanspruch nochmals aus. Eine andere Thematik, die gerade im Zusammenhang mit Corona jetzt auftaucht, ist folgende. Der Arbeitnehmer hat seinen Jahresurlaub beantragt und auch bewilligt erhalten, weil er einen schönen Urlaub gebucht hat und Corona-bedingt wird ein Lockdown verhängt, das Urlaubshotel ist zu, der Arbeitnehmer kann nicht in dieses Hotel in Urlaub fahren. Es häufen sich die Fälle, in denen Arbeitnehmer den bewilligten Urlaub gegenüber dem Arbeitgeber absagen wollen und sich den Urlaub dann dementsprechend noch für den Rest des Jahres aufsparen wollen, indem sie darauf hoffen, dass sie vielleicht dann doch richtig in Urlaub fahren können. Achtung, das funktioniert nicht. Einmal bewilligter Urlaub kann von der zeitlichen Lage nicht mehr einseitig verschoben werden, auch nicht durch den Arbeitnehmer, auch nicht wegen eines Lockdowns. So bitter das dann für den Arbeitnehmer ist, wenn der Arbeitgeber das nicht will, muss der Arbeitnehmer im beantragten Zeitraum Urlaub nehmen, egal wo er ihn dann verbringen kann. Kommen wir zum Urlaubsentgelt und zum Urlaubsgeld. Urlaubsentgelt ist der Lohn, der für den Zeitraum des Urlaubs gezahlt wird. Urlaubsgeld ist das, was es manchmal noch obendrauf als Zusatzleistung des Arbeitgebers gibt. Fangen wir mal mit dem Urlaubsentgelt an, also mit dem Lohn, den der Arbeitnehmer während seines Urlaubs bekommt. Wie berechnet er sich? In Fällen, wo ein Arbeitnehmer ein festes Gehalt bekommt, ist das natürlich ganz einfach. Er bekommt einfach auch für den Zeitraum des Urlaubs seinen Monatslohn ganz normal durchgezahlt. Spannender wird's, wenn der Lohn des Arbeitnehmers schwankt, zum Beispiel nach tatsächlichen Arbeitszeiten etc. Dann gilt der Grundsatz nach dem Bundesurlaubsgesetz, dass der Schnitt der letzten 3 Monate vor Urlaubsbeginn gezahlt wird. Die guckt man sich also an und der Schnitt wird dann auch für den Urlaub als Urlaubsentgelt gezahlt. Zu zahlen ist im Übrigen nicht, wie ganz weit verbreitet, nur der Grundlohn als Urlaubsentgelt, sondern auch alle weiteren Lohnbestandteile, sofern sie irgendwas mit der Arbeit zu tun haben. Neben dem Grundlohn sind also auch Prämien, Zulagen, Nachzuschläge und Provisionen zu zahlen. Und zwar eben auch, wenn sie schwankend sind, wieder nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Urlaub vorausgegangenen Monate. Da kommt ganz schön was zusammen. Nicht nur, aber auch und gerade bei Arbeitnehmern, deren Vergütung ganz stark provisionsgesteuert ist. Das Einzige, was nicht in diese Durchschnittsvergütung der letzten drei Monate für die Urlaubsvergütung einzuberechnen ist, sind Überstundenvergütungen der letzten drei Monate und Spesen. Warum Spesen nicht? Spesen sind Ersatz für tatsächliche Aufwendungen des Arbeitnehmers und die hat er im Urlaub nicht. Alles andere aber, wie gesagt, auch Nachtarbeitszuschläge und so weiter, ist nach dem Schnitt der letzten drei Monate vor Urlaubsbeginn in die Urlaubsvergütung einzurechnen. Kommen wir dann noch zum Urlaubsgeld. Wo ist der Urlaubsgeldanspruch gesetzlich geregelt? Antwort: Nirgendwo. Es gibt keinen gesetzlichen Anspruch auf Urlaubsgeld. Urlaubsgeld gibt es nur dann, wenn es vereinbart ist, entweder im Tarifvertrag oder im Arbeitsvertrag. Und damit ist auch gleichzeitig die Frage beantwortet, wie viel Urlaubsgeld es gibt, so viel wie im Tarifvertrag oder im Arbeitsvertrag drinsteht. Noch ein kleiner Tipp: Wenn schon die Zahlung eines Urlaubsgeldes ohne gesonderte Vereinbarung für ein Unternehmen nicht verpflichtend ist, dann kann ein Unternehmen selbstverständlich, wenn es ein Urlaubsgeld einführt, das Urlaubsgeld auch an bestimmte Bedingungen knüpfen. So eine Bedingung kann zum Beispiel ganz einfach sein, dass der Arbeitnehmer den Urlaub auch tatsächlich nimmt. Das heißt dann zum Beispiel, dass ein Arbeitnehmer, der dauerkrank ist, nicht für das betreffende Jahr, wo er dann irgendwann bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses mal noch Urlaub ausgezahlt erhält, auch noch ein Urlaubsgeld erhält. Also bitte merken, wie bei jeder Zusatzleistung, die ein Unternehmen gewähren möchte, eine Zusatzleistung kann ein gutes Steuerungselement sein für Motivation, für alle möglichen anderen Geschichten. Das sollte man hier als Unternehmen ganz bewusst angehen und dann entsprechend auch in den Vereinbarungen, die man dazu schließt, entsprechend formulieren. Letztes Thema zum Bereich Urlaub. Kann Urlaub aufs nächste Jahr übertragen werden? Unter welchen Voraussetzungen? Nun, der Grundsatz ist, Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. Das heißt, Urlaub, der im laufenden Kalenderjahr nicht genommen wird, verfällt grundsätzlich. Das ist die grundlegende Regelung des Bundesurlaubsgesetzes. Das kann im Tarifvertrag und im Arbeitsvertrag anders geregelt werden. Klassischerweise finden sich immer wieder Regelungen, wonach Urlaub, der im laufenden Kalenderjahr nicht genommen werden kann, bis spätestens zum 31.03. des folgenden Kalenderjahres noch genommen werden kann und muss. Spätestens dann ist der Urlaubsanspruch aber verfallen. Von diesen Grundsätzen gibt es aber einige wenige, aber besonders wichtige und kostenträchtige Ausnahmen. Die erste Ausnahme, von der Sie vielleicht schon gehört haben, ist, wenn ein Arbeitnehmer wegen dauerhafter Arbeitsunfähigkeit seinen Urlaub im laufenden Kalenderjahr nicht nehmen kann. Auch da galt früher der Grundsatz nach dem Bundesurlaubsgesetz, am Ende des Kalenderjahres verfällt nicht genommener Urlaub. Da ist der Europäische Gerichtshof im Januar 2009 dazwischen gegrätscht und hat gesagt, das widerspricht der entsprechenden europäischen Richtlinie. Der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch von 4 Wochen darf bei Arbeitsunfähigkeit grundsätzlich nicht verfallen. So, und dann hat man mit diesem schönen Urteil des Europäischen Gerichtshofs dann die Fälle, in denen Arbeitnehmer jahrelang dauerhaft arbeitsunfähig erkrankt waren, dann irgendwann das Arbeitsverhältnis zum Beispiel wegen Rentenbezugs beendeten und dann wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses Urlaubsabgeltungsansprüche für die vergangenen 10 Jahre und mehr geltend gemacht haben. Das konnte natürlich in dieser Reinheit nicht so stehen gelassen werden. Im Ergebnis hat der Europäische Gerichtshof seine Rechtsprechung etwas eingegrenzt. Es gilt jetzt der Grundsatz, wenn ein Arbeitnehmer dauerhaft arbeitsunfähig erkrankt ist, verfällt sein Urlaubsanspruch für das betreffende Kalenderjahr spätestens mit Ablauf des 31. März des übernächsten Kalenderjahres. Also im Beispielsfall dauerhaft arbeitsunfähiger Arbeitnehmer, Urlaubsansprüche aus dem Jahr 2019 verfallen bei fortlaufender Arbeitsunfähigkeit spätestens mit Ablauf des 31.03.2021. Das bedeutet im Ergebnis, dass bei einer langjährigen dauerhaften Arbeitsunfähigkeit im Arbeitsverhältnis eben nur noch begrenzte Urlaubsansprüche auflaufen können. Wichtig ist, diese Rechtsprechung gilt zwar nur für den gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch von 4 Wochen, wenn aber im Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag nicht sauber zwischen gesetzlichem Mindesturlaubsanspruch und vertraglichem Zusatzurlaubsanspruch unterschieden wird, teilt der gesamte Urlaubsanspruch das Schicksal des gesetzlichen Mindesturlaubsanspruchs, verfällt also bei Krankheit nicht. Die meisten Tarifverträge und Arbeitsverträge haben sich hierauf schon eingerichtet. Schauen Sie mal in Ihren Arbeitsvertrag rein. Wenn da die entsprechende Unterscheidung noch nicht drin ist, sollten Sie als Unternehmen handeln. Aber abgesehen von diesem Ausnahmefall bei dauerhafter Arbeitsunfähigkeit, waren wir ja immer noch bei dem Grundsatz, der nach wie vor gilt, dass Urlaub, der im laufenden Kalenderjahr nicht genommen wird, grundsätzlich verfällt. Hier hat es jetzt aber in der Rechtsprechung in den letzten ein, zwei Jahren eine Entwicklung gegeben, die Unternehmen in jedem Fall beachten müssen. Auch wenn es hierfür keinen gesetzlichen Anhaltspunkt gibt, so gehen die Gerichte inzwischen doch davon aus, dass ein Unternehmen Arbeitnehmer grundsätzlich auf diesen Verfall hinweisen muss und auf die Gefahr des Verfalls. Geschieht das nicht, macht sich das Unternehmen schadensersatzpflichtig und der Schadensersatz besteht im Ergebnis darin, dass die Urlaubsansprüche doch in das nächste Kalenderjahr und in das nächste Kalenderjahr übertragen werden. Wie kann man dem begegnen? In der Praxis ist zu empfehlen, dass ein Unternehmen jedem Arbeitnehmer einmal im Kalenderjahr einen Hinweis darauf zukommen lässt, und zwar nachweislich zukommen lässt, dass der Jahresurlaubsanspruch des Arbeitnehmers, der aus dem Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag folgt, je nachdem, was dann einschlägig ist, dass dieser Jahresurlaubsanspruch zum Jahresende verfällt, wenn er bis dahin nicht genommen wurde. Das kann man zum Beispiel in eine Lohnabrechnung einpflegen oder mit einer Lohnabrechnung übermitteln. Wichtig ist, dass der Hinweis einmal erfolgt im Kalenderjahr. Wann genau, ist egal. Das Unternehmen muss nur in der Lage sein, nachzuweisen, dass der entsprechende Hinweis an den Arbeitnehmer erteilt wurde.
Und was haben wir heute alles gelernt?
Wir haben heute gelernt, wie sich die Urlaubsdauer, der Urlaubsanspruch berechnet. Wir haben gelernt, dass nicht der Arbeitgeber allein bestimmt, wann Urlaub genommen wird. Wir haben festgestellt, dass für den Urlaub als Lohn nicht nur das Grundgehalt zu zahlen ist, sondern möglicherweise ein deutlich darüber hinausgehender Betrag und dass es grundsätzlich ohne gesonderte Vereinbarung keinen Anspruch auf Urlaubsgeld gibt. Schließlich und endlich haben wir auch noch gelernt und erfahren, dass grundsätzlich der Urlaubsanspruch am Jahresende verfällt und welche Ausnahmen es von diesem Grundsatz gibt.
Und jetzt Fälle, die das Leben schreibt. Lehrreiches und manchmal auch Kurioses aus dem Alltag des deutschen Rechts.
Unser heutiger Fall spielt, wenn man den Einheimischen Glauben schenken darf, in der schönsten Stadt der Welt, Köln am Rhein. Ein Unternehmer, nennen wir ihn Hannes, hat einen florierenden Betrieb mit mehr als 10 Mitarbeitern. Das Kündigungsschutzgesetz ist anwendbar. Eine der Mitarbeiterinnen wird schwanger. Hannes inseriert im Kölner Anzeiger, dass er eine Schwangerschaftsvertretung sucht für diese Stelle. Es bewirbt sich eine junge Dame mit besten Referenzen. Auf die Frage von Hannes, ob denn eine Schwangerschaft bestünde, antwortet die Frau nein. Hannes freut sich und stellt die Arbeitnehmerin Mitte Oktober ein. Alles ist gerichtet, die Arbeitnehmerin nimmt ihre Arbeit auf. Eine Woche nach Arbeitsaufnahme teilt sie Hannes freudestrahlend mit: Hurra, ich bin schwanger. Nun, Hannes kann diese Freude nicht 100% erwidern, fragt noch kurz verdattert nach, ja, wie und Geburtstermin, wann ist es denn soweit? Und die Arbeitnehmerin sagt freudestrahlend: Anfang Mai nächsten Jahres. Hannes gerät ins Überlegen. Er fängt an zu rechnen. Zwar hat er nicht Medizin studiert, er meint aber, sich erinnern zu können, dass eine Schwangerschaft grundsätzlich schon 9 Monate dauert. Er kommt zum Ergebnis, die Arbeitnehmerin wusste bei Abschluss des Arbeitsvertrags, dass sie schwanger war. Und sie hat trotz ausdrücklicher Frage nach einer Schwangerschaft gesagt, dass sie nicht schwanger ist. Wie sagt ein kölscher Arbeitgeber in diesem Fall? Das geht doch nicht. Auf Deutsch, das darf doch nicht wahr sein. Die Schwangerschaftsvertretung der Schwangeren ist selbst schwanger und fällt kurzfristig also ebenfalls aus. Hannes will sofort kündigen. Sein Anwalt erklärt ihm aber, dass die Kündigung einer Schwangeren wegen Sonderkündigungsschutz im Ergebnis nicht möglich ist. Was passiert? Hannes erklärt die Anfechtung des Arbeitsvertrags wegen arglistiger Täuschung. Immerhin hatte die neue Arbeitnehmerin ja bei Begründung des Arbeitsverhältnisses klar gelogen. Wie entschied das Landesarbeitsgericht Köln in letzter Instanz? Das Gericht erklärte die Anfechtung für unwirksam, mit der Folge, dass auch das Arbeitsverhältnis der schwangeren Schwangerschaftsvertretung fortbestand, mit allen finanziellen Folgen für Hannes. Begründung des Gerichts: Die Frage nach einer bestehenden Schwangerschaft im Bewerbungsgespräch ist ausnahmslos unzulässig, weil sie eine unzulässige Diskriminierung der Schwangeren darstellen würde. Selbst wenn ein Arbeitgeber nur befristet als Schwangerschaftsvertretung eine Bewerberin sucht, ist diese nicht verpflichtet, eine bei ihr bereits beim Vorstellungsgespräch bestehende Schwangerschaft zu offenbaren. Das heißt, die Arbeitnehmerin durfte auf die unzulässige Frage sogar ausdrücklich lügen. Anders kann es allenfalls dann sein, wenn die Arbeitnehmerin allein aufgrund der bestehenden Schwangerschaft an dem Arbeitsplatz, um den es geht, schon von vornherein aus Arbeitsschutzgründen gar nicht arbeiten dürfte. Dann wäre sie von vornherein ungeeignet für diesen Arbeitsplatz. Ob Hannes nachfolgend tatsächlich nochmals einen weiteren Versuch unternommen hat, die vakante Stelle zu besetzen, ist nicht bekannt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat's mal wieder richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Die nächste Folge des Podcasts erscheint am 1. Februar. Sie beschäftigt sich mit der Haftung von Führungskräften in Unternehmen. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Das war Harte Rechte, der Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte.